Heute werden in der Gesellschaft Zeitzeugen gesucht, solange es überhaupt noch welche gibt. Und werden viele Fragen gestellt, an mich werden Fragen gestellt. Wie war denn das damals beim Verhör bei der SS? Oder wie war das damals, als du im Stasi-Keller in Leipzig warst? Viele Fragen gestellt. Letzte Woche hat mir ein Amerikaner eine Frage gestellt. Sagt, sagen Sie mal, wann haben Sie eigentlich erkannt, dass Deutschland den Krieg verliert? So kommen die Fragen. Ich möchte aber über was ganz anderes reden. Auch über einen Zeitzeugen. Von einem wenig bekannten Zeitzeugen aus dem ersten Jahrhundert, involviert in die Geschichte des Jesus Christus. Und dabei zeigt es sich natürlich auch ganz deutlich, wie historisch korrekt und gleichzeitig wie aktuell die Geschichten der Evangelien sind. Ich bin also heute Josef von Arimathäa. Ja, aber da muss ich Ihnen vorher noch etwas gestehen, wie ich mich da einmal unwahrscheinlich blamiert habe. Das wäre mir wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich vorher in der Bibelschule in Eidlingen gewesen wäre. Ich lag 8 Monate am Stück im Krankenhaus von den Ärzten aufgegeben und ich wollte doch auch etwas für Jesus im Krankenhaus, ein Zeuge sein. Im Krankenzimmer haben wir dann einen Gesprächskreis der Mitpatienten gegründet, um ihnen etwas vom Glauben nahezubringen. Und da stellte mir ein Teilnehmer ganz unvermittelt die Frage nach den Namen der mit dem Kreuzigungsgeschehen Jesu involvierten Menschen. Und ich wusste auf die Schnelle weder Simon von Kyrene noch Josef von Arimathäa. Beide waren aber dem Fragesteller sehr wichtig. Und er war von mir enttäuscht. Dass das nach über 60 Jahren noch in mir drinsteckt. Aber heute bin ich also Josef von Arimathäa. Alle sprechen davon, dass ich ein Nachfolger des Jesus war. Und das Evangelium, das ergänzt noch Nachfolger, aber heimlich aus Angst vor den Juden. Manche haben mich zwar auf diesen einen Satz festgelegt, als wäre das meine ganze Geschichte. Und das Wichtigste, nicht meine Treue zu Jesus, sondern die Furcht, dass diese Treue bekannt werden könnte. Manche haben mich deshalb als Feigling dargestellt. Dabei war ich ja mit dem Bundesratsbeschluss im Sanhedrin absolut nicht einverstanden. Und außerdem war ich bei der Abstimmung, als Jesus des Todes für schuldig befunden wurde, nicht einmal anwesend. Es war ja schon spät in der Nacht. Aber in Wirklichkeit wisst ihr doch eigentlich schon noch mehr über mich, obwohl ich nur einmal auftrete und die Berichterstatter der Evangelien mir insgesamt kaum mehr als 5 Verse mit insgesamt nur recht wenig Fakten einräumten. So erhaltet ihr doch beim Zusammenstellen der Informationen ein etwas anderes, ein aufschlussreicheres Bild von mir. Ihr wisst dann, dass ich aus der kaum bekannten jüdischen Stadt Arimathäa stammte, 32 Kilometer nordwestlich von Jerusalem im Hochland Ephraims. Früher war das, übrigens hat das Ramatheim geheißen, der Geburtsort des bekannten Propheten Samuel. Warum hatte ich sonst eigentlich meinen privaten Begräbnisgarten in Jerusalem gehabt? Es war zweifellos die Nähe zu Jerusalem. Ich war wohlhabend, Landbesitzer, Geschäftsmann, auch mit einigem Reichtum ausgestattet und ich war Parlamentarier. Ihr habt erfahren, so steht's im Evangelium, dass ich ein guter und gerechter, ehrbarer Mann war, ein Nachruf, den viele sich auf ihren Grabstein wünschen würden. Ich wartete auf das Reich Gottes, das heißt, dass ich ein tief religiöser Mensch war, der an den endgültigen Sieg der Sache Gottes glaubte. Und ich war ein Mitglied des Sanhedrin, das heißt, ein tief religiöser Mensch, ein Mensch des Hohen Rates, ein Pharisäer und damit Angehöriger der religiösen Aristokratie, einer, der an den Entscheidungen über die Fragen der jüdischen Nation beteiligt war. Und ich war ein Jünger von Jesus, nicht nur ein Bewunderer oder etwa ein Nachfolger aus der Ferne, nein, ich lebte in der Nähe meines Herrn, von dem ich viel lernte, der mein Leben prägte und veränderte. Wahrscheinlich war ich das einzige Mitglied des Sanhedrin, des Hohen Rates, das für Jesus Partei ergriff. Das Evangelium spricht ja ausdrücklich davon, dass ich nicht eingewilligt hatte in ihren Rat und Tat. Das sind die Fakten über mich vor meinem Auftritt im Passionsdrama. Was tat ich denn nun, als ich tatsächlich die Bühne betrat? Das Evangelium sagt aus, ich sehe am Karfreitag kurz vor Sonnenuntergang mutig zum Gouverneur Pilatus gegangen und habe ihn um den Leichnam Jesu gebeten. Dazu gehörte ja schon Mut. Denn dieser Schritt, der identifizierte mich mit einer scheinbar verlorenen Sache. Und zudem war der römische Gouverneur wegen seiner seitens der Ankläger erlittenen Demütigung beim Verhör Jesu noch in sehr schlechter Laune. Und dabei hatte er wirklich auch keine so gute Figur gemacht. Erstaunlicherweise hat Pilatus aus irgendeinem Grund meiner Bitte entsprochen und mein Mut hat auch den Nikodemus angesteckt, einen Pharisäer, der einst im Sanhedrin für Jesus eingetreten war und eines Nachts eine recht bemerkenswerte Unterredung mit Jesus hatte, aber sich bisher offen nicht zu Jesus bekannt hatte. Für uns beide war aber jetzt entschieden, dass wir fortan als Jünger Jesu auftreten, fortan als Jünger Jesu leben und fortan als Jünger Jesu leiden wollen. Wir beiden Männer, wir gingen hinaus nach Golgatha, der Kreuzigungsstätte, und nahmen den entstellten Leichnam Jesu vom Kreuz ab. Für uns eine unendlich traurige Situation. Begleitet von einigen der Frauen trugen wir unsere kostbare Last zu meinem eigenen Garten, der sich nicht weit von der Kreuzigungsstätte befand. An einem Ende des Gartens, da gab es in den Fels gehauen ein unbenutztes Grab, das ich mir als eigene Begräbnisstätte hatte herrichten lassen. Und in diesem Grab, da setzten wir den Leichnam Jesu bei, nachdem wir ihn der Sitte entsprechend einbalsamiert hatten. Nikodemus nämlich brachte Salbe von Myrrhe und Aloe in großer Menge herzu. Bis hierher ließen wir nun den Josef von Arimathäa berichten. Wir wissen nun, was für eine Art Mensch Josef war und wir wissen, was er am Karfreitag tat. Wenn wir alle diese Fakten zusammenzählen, ergibt sich nicht das Bild eines feigen Nachfolgers, etwa jeder Weise minderwertig gegenüber den anderen Jüngern, gegenüber dem Judas, der ihn verriet, gegenüber dem Petrus, der ihn verleugnete, gegenüber dem Thomas, der an ihm zweifelte, und gegenüber all den anderen, die ihn verließen. Nein, Im Gegenteil, wir sehen in Josef von Arimathea einen ganz mutigen Mann, Menschen von Mut, den einzigen Menschen, der sich nicht scheute, ans Tageslicht zu treten, wo alle anderen sich im Schatten duckten. Einen Menschen, der sich der Situation würdig zeigte und Jesus den Dienst erwies, den er am dringendsten brauchte. Was hätte irgendein Mensch noch mehr leisten können als Josef? Wir brauchen gar nicht darüber spekulieren, was geschehen wäre, wenn Josef den Pilatus nicht aufgesucht hätte, den Leichnam Jesu nicht beansprucht und ihn nicht in seinem eigenen Privatgrab beigesetzt hätte. Jesus wäre nicht einmal in einem armen Grab beerdigt worden. Wie die Leichen aller Verbrecher wäre auch sein Leichnam in das Tal von Gehinnom südlich vom Tempelberg geworfen und verbrannt worden, von hasserfüllten Menschen vielleicht sogar noch gesteinigt. Die anderen Freunde von Jesus, die rührten keinen Finger, dies zu verhindern. Sie versteckten sich irgendwo. Nur Josef, begleitet von Nikodemus und einigen Frauen, machte sich auf, um diesen letzten hingebungsvollen heiligen Dienst der Liebe und Ehrerbietung zu vollbringen. Nun müssen wir wissen, die beiden Männer geben durch ihre Teilnahme das Passamal daran, das um diese Zeit begann. Sie können das Passamal nicht feiern, denn durch die Berührung mit dem Toten werden sie unrein. Aber sie verzichten aus Liebe zu dem Gekreuzigten auf dieses Passamal und nehmen lieber den Zorn ihrer Standesgenossen auf sich, als dass sie erleben wollten, dass Jesus wie ein Verfluchter verscharrt würde. Josef, der war also Leichenbestatter, Geistlicher und Leidtragender in einer Person. Er gab dem Leichnam Jesu eine anständige, liebevolle und kostspielige Bestattung. Und seit 19 Jahrhunderten sind wir Christen ihm dafür dankbar gewesen. Stellen wir uns einmal die Situation vor. Es ist spät am Nachmittag des Karfreitag, der Sonnenuntergang, der Beginn des großen jüdischen Sabbattages naht heran, der Hügel von Golgatha liegt verlassen da, das brutale Kreuzigungsschauspiel ist vorüber, das Publikum hat sich verlaufen, es gibt ja nichts mehr zu sehen. In der Stille nach dem Sturm bewachen 5 Soldaten die Kreuze. In der Nähe steht eine kleine Gruppe von Frauen, die still vor sich hinweinen. Da nähern sich Josef und Nikodemus. Sie sprechen tröstende Worte zu den Frauen, vor allem zu Maria, der Mutter Jesu, die zurückgekommen war, um ihrem Sohn bei seinem Tod nahe zu sein. Sie zeigen nun, der Josef und der Nikodemus zeigen dem diensthabenden Hauptmann ihren Genehmigungsschein vor. Und der hatte selbst ein besonderes, eigentlich ganz unerwartetes Interesse an dem da, was sie unternehmen. Fast ehrfürchtig entfernt er die Nägel aus Händen und Füßen von Jesus und hilft, den Leichnam vom Kreuz abzunehmen. Für einen Augenblick hält Maria den leblosen Kopf in ihrem Schoß. Sachte und behutsam heben die Männer die schlaffe Gestalt hoch und legen sie auf eine Bahre. Gefolgt von den Frauen bewegen sie sich in einer kummervollen Prozession zu einem nahegelegenen Garten von erlesener Schönheit. Wir werden erinnert an die Worte aus dem Evangelium. Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt wurde, ein Garten. In einer kühlen Gruft am Ende des Gartens legen sie den Leichnam auf eine blanke Steinplatte, reinigen ihn, salben ihn mit kostbaren Salben und hüllen ihn in ein leinenes Tuch von feinem Gewebe und Duft mit fürstlichem Aufwand, als ob er ein Vornehmer in Jerusalem wäre. Das Evangelium sagt, seht die Stelle, wo sie ihn hinlegten. Sie blickten ein letztes Mal voll Liebe auf ihn nieder, dann treten sie ins Freie und beobachten die Soldaten, wie sie einen großen Stein vor die Öffnung des Grabes wälzen. Über ihnen ragen der schädelförmige Hügel und die drei leeren Kreuze in den dunkler werdenden Himmel. Wir denken an Josef von Arimathäa, dem der Garten und das Grab gehörten und der beides Jesus zur Verfügung stellte, und sind dankbar für die Freundlichkeit, Großzügigkeit und den Mut dieses wenig bekannten Mannes, der den Leichnam unseres Herrn begrub. Das war der Dienst, den er leisten konnte. Und der Dienst, den wir leisten können? Josef gab Jesus tatsächlich drei Dinge. Und das sind die Dinge, die wir nicht oft genug geben. Josef gab erstens seinen Einfluss. Nur ein Mensch von Einfluss, der konnte es wagen, sich in die Gegenwart des Gouverneurs Pilatus zu begeben und um den Leichnam des Mannes zu bitten, den der Römer ja ganz widerstrebend zum Tod verurteilt hatte. Nur ein einflussreicher Mensch konnte sich eine Audienz bei Pilatus verschaffen. Nicht einer unter den Jüngern, nicht einmal alle miteinander, konnten sich eines solchen Einflusses rühmen. Josef jedoch, der war ein bedeutender Mann und er wusste auch, wie man mit bedeutenden Leuten umgeht. Er konnte den Amtsschimmel in Trab bringen, er konnte Drähte ziehen und die Räder der politischen Maschinerie in Gang setzen. Das war der Dienst, den er tun konnte. Es stimmt, dass die frühen Nachfolger von Jesus meist einfache Menschen waren, aber das waren die, die die frühe Gemeinde des Jesus Christus bauten. Fischer, Hirten, Zimmerleute, Sklaven. Paulus schrieb, nicht viel Weise, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle. Es trifft aber ebenso zu, das geht aus dem Neuen Testament eindeutig hervor, dass von Anfang an immer wieder auch einflussreiche Personen dazu gehörten, die in der Lage waren, Türen aufzustoßen und Hindernisse beiseite zu räumen, die eine Ausbreitung der guten Botschaft hemmten. Ich möchte nur die Stadt Antiochien in Pisidien nennen. Da gab es den Lucius von Kyrene, einen wichtigen Mann. Da gab es den Menahem dort, der, ja man könnte sagen, zusammen mit dem Herodes studiert hat. Da gab es den Sergius Paulus, der war Beamter des Kaisers Claudius und später wurde er Prokonsul von Zypern. Und ich denke mir in Athen, da gab es zum Beispiel den Stadtrat Dionysius, später der erste Bischof von Athen. Als Paulus in Philippi eintraf und damit das Evangelium auf den europäischen Kontinent brachte, da war die erste Person, die sich dem Evangelium öffnete, eine einflussreiche Geschäftsfrau, deren Haus zum Zentrum in der Stadt wurde. Auch Paulus war ein einflussreicher Mann. Das mag ein Grund mehr sein, warum Christus auf der Straße nach Damaskus seine Hand auf ihn legte und ihn beschlagnahmte. Menschlich gesehen konnte nur ein solcher Mann, und zwar unverzüglich, das Feuer der Verfolgung, das über die Jesus-Nachfolger ausbrach, auslöschen. Nur ein solcher Mann konnte sich frei innerhalb heidnischer Kulturen bewegen. Heute würde man sagen, auf Augenhöhe bewegen. Nur ein solch gebildeter Mann konnte das Evangelium für seine und für zukünftige Generationen und doch damit ja auch für uns weitersagen. Das war der Dienst, den Paulus leisten konnte, in ganzer Hingabe, als auserwähltes Werkzeug seines Herrn. Jesus Christus braucht auch seine schlichten Diener. In seiner Sicht sind alle Menschen gleich wertvoll und wichtig. Und doch gibt es auch Zeiten, wo Jesus durch einen einflussreichen Menschen mehr tun kann als durch eine ganze Armee von anderen Menschen. Vor allem dann, wenn dieser Einflussreiche an den Schalthebeln von Politik, Wirtschaft, Arbeit, Kultur oder Medien sitzt. Bedenken Sie, was es bedeutet, wenn ein Staatsmann, ein gewählter Vertreter des Volkes, eine Person, deren Stimme in den Parlamenten der Nation gehört wird, es zu seiner wichtigsten Lebensaufgabe macht, Jesus Christus zu dienen. William Wilberforce war zum Beispiel so ein solcher Mann. Er begann seine Laufbahn als typischer englischer Aristokrat des 18. Jahrhunderts, elegant, witzig und mit der Welt, wie er sie vorfand, durchaus zufrieden. Das tiefe Gotteserlebnis, das er dann 1784 hatte, das tat weder seinem Witz noch seinem Charme noch seiner brillanten Redekunst Abbruch, sondern es öffnete ihm einen neuen Sinn dafür, wie man Christus in öffentlichen Angelegenheiten mit Hingabe dienen konnte. Er schrieb am 28. Oktober 1787 in sein Tagebuch: Der allmächtige Gott hat mich an zwei große Aufgaben gestellt. Erstens das Verbot des Sklavenhandels und zweitens die Reformation der Gesellschaft. Man gab ihm damals den Titel Bewahrer des Gewissens der Nation. Ein wunderbarer Titel. Bewahrer des Gewissens der Nation. Nur ein so einflussreicher Mann konnte sich im britischen Parlament an die Spitze einer Bewegung stellen, deren Sieg die Wirtschaft des Landes völlig veränderte und schließlich zur Abschaffung der Sklaverei führte. 53 Jahre lang wirkte er als Abgeordneter im Parlament. Das war der Dienst, den er leisten konnte. Er konnte seinen Einfluss geben. Das Zweite, Josef von Arimathäa gab seinen Reichtum. Er gab vielleicht nicht seinen ganzen Reichtum, wie Jesus es vom reichen Jüngling gefordert hatte, aber er gab mehr als einer der Jünger oder vielleicht alle zusammen zu geben in der Lage waren. Wir vermuten, dass er Pilatus den Leichnam Jesu um eine beträchtliche und bedeutsame Summe abkaufen musste. Das war einfach damals so üblicher Brauch und manchmal nicht nur damals. Wer sonst unter den Gefolgsleuten Jesu hatte die Mittel, mit der Situation am Karfreitag fertig zu werden? Wer sonst hatte eine ungenutzte Grabstätte, die bereit stand, den Leichnam des Herrn aufzunehmen? Wer sonst besaß einen privaten Begräbnisgarten von solch erlesener Schönheit? Wer sonst konnte in das Rampenlicht vortreten und die Dienste leisten, die Josef nun Jesus leistete? Auch heute werden manche weltumspannenden Hilfswerke, manche Missionswerke durch wohlhabende Förderer vorangetrieben und verdanken oft ihre Existenz und ihr Weiterbestehen den Gaben und Zuwendungen ihrer Wohltäter. Viele, viele christliche Schulen und Seminare im In- und Ausland hätten nicht begonnen werden dürfen und nicht begonnen werden können ohne diese Unterstützung. Manche ihrer Gebäude tragen den Namen ihres Stifters. Einer von ihnen weigerte sich mit folgenden Worten, seinen Namen in die Öffentlichkeit tragen zu lassen. Ich möchte keinen Dank. Es ist etwas, das ich Jesus wiedergeben kann, ein Dienst, den ich leisten kann. Das heißt, also Dienst nicht mit dem Motiv der Leistung, sondern mit dem Motiv der Hingabe. Frage, welchen finanziellen Dienst, klein oder groß, werde ich Jesus wiedergeben? Welchen finanziellen Dienst, klein oder groß, werden Sie Jesus wiedergeben? Nun, das Dritte. Josef von Arimathea gab seinen Ruf. Er mag vor der Kreuzigung geheim gehalten haben, dass er ein Nachfolger des Jesus war. Aber als dann die Priester und Soldaten sehen konnten, wie der Leichnam Jesu den Hügel hinab und durch das Tor von Josefs Privatgarten getragen wurde, da sprach sie das in Windeseile herum. Er hatte viel zu verlieren. Es war ein Wagnis, Jesus zu begraben. Markus, der Evangelist, der schreibt da extra, der wagte es. Was hat er denn gewagt? Er hat den Verfluchten bei den Kindern Israel beigesetzt. Das hieß nichts anderes, als gegen seine Verfluchung zu protestieren. Man kann direkt das Gezischel im Sanhedrin hören. Dieser Verräter Josef, das haben wir doch immer von dem erwartet und gedacht. Kein Wunder, dass er nicht in unseren Rat und Handel gewilligt hat. Er ist einer von denen, den müsste man eigentlich verhaften. Glauben Sie wirklich, dass Josef weiterhin seinen Sitz im Hohen Rat einnehmen konnte? Eher ist anzunehmen, dass er aus dem Sanhedrin und vielleicht sogar aus der Synagoge ausgeschlossen wurde. Das war übrigens damals die schlimmste Strafe für einen Juden des ersten Jahrhunderts, wie wir es auch aus der Geschichte des Blindgeborenen wissen. Josef setzte seinen Ruf aufs Spiel, als er sich um die Beisetzung Jesu kümmerte. Viele Menschen haben Christus einen ähnlichen Dienst erwiesen, einen Dienst der Liebe als Echo auf seine Liebe. Sie setzten sich für ihn ein, für seine Grundsätze, für seine Lehre, für seinen Namen. Wohl wissend, dass sie sich damit nicht beliebt machten und unter Umständen sogar als Schuft oder Narr bezeichnet würden. Zum Beispiel Johannes Huss oder John Wycliffe. So geschah es ja auch bei Martin Luther. Man könnte aus der Kirchengeschichte noch manche anderen bekannten Namen dazu nennen. Ich dachte dabei auch an Sadhu Sundar Singh, vom Vater verstoßen, enterbt, eigentlich praktisch das Todesurteil über ihn gesprochen. Meine eigene Mutter hat Sadhu Sundar Singh noch persönlich kennengelernt, hat mir immer wieder erzählt, welchen ungeheuren Eindruck seine Persönlichkeit auf sie gemacht hat. Man sagte diesen Leuten allen, wenn du das tust, wenn du das wagst, dann bist du ein Niemand. Aber um Christi willen waren sie bereit, ein Niemand zu sein, im Sinne von Jesus, der sagte, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ähnlich kann doch auch der Dienst sein, den Sie leisten können. Es gibt aber einen Dienst, den Sie dann unbedingt leisten wollen, wenn Sie der umfassenden Bedeutung von Jesu Tod am Kreuz wirklich gewahr werden. Ob nun Josef vor dem Karfreitag ein heimlicher Nachfolger war oder nicht, feststeht, dass er sein Geheimnis nicht länger für sich behalten konnte. Als er seinen Herrn an jenen hölzernen Galgen genagelt sah. So weit ging nämlich die Liebe Jesu, die ihm, auch dem Josef von Arimathäa, galt. Wie er geliebt hatte die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende, so berichtet Johannes. Vom Opfer am Kreuz her kam für Josef von Arimathäa die Herausforderung, wieder zu lieben und der Mut, Jesus offen zu bekennen und ihm öffentlich zu dienen, ohne Rücksicht darauf, was ihn das kosten könnte. Wie Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. In der griechischen Gerichtssprache bedeutet das Wort Bekenntnis ein Geständnis machen, eine Aussage vor Gericht machen. Der auferstandene Jesus Christus, der versprochen hatte, jeden Tag bei uns zu sein, der gekreuzigte Jesus, der eine Herausforderung zu Dank und Bekenntnis und Hingabe für jeden von uns ist, wirklich Herausforderung, der hat uns auch versprochen, jeden Tag bei uns zu sein. Der wird uns auch den Mut und die Kraft für unseren Dienst geben, auch wenn er Opfer kosten sollte. Dieser Dienst ist eine ganzheitliche Sache. Paulus schreibt an die Römer: Ich ermahne euch darum, durch die große Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer. Es ist eine ganzheitliche Sache. Johann Amos Comenius hat das in einem kurzen Gebet sehr eindrücklich, auch diese Ganzheit, diese Ganzbezogenheit gesagt. Herr, auf ewig mir gewähre, dass ich dir ganz angehöre, dass kein anderer die Rechte, die du auf mich hast, anfechte, dass ich dich voll Hoffnung fasse, nie mich von dir trennen lasse. Du bist Burg und Zufluchtsstätte, sicherer Hafen, Ankerkette. Amen. Ich wurde gefragt, welches Lied, und da dachte ich an Lied 171, was ich nicht wusste, dass ich dazu auch spielen soll, gell?